Tag. Ich begrüße Sie bei einer Freak-Radio-Diskussion aus dem Kulturcafé. Unser Thema ist heute Jenseits von Europa, angelehnt an den Film Jenseits von Afrika. Wir wollen das Engagement für Menschen mit Behinderungen weltweit beleuchten. Meine Gäste sind Gabriel Müller von der Organisation Licht für die Welt und Dagmar Lassmann, Leiterin der Auslandshilfe der Diakonie Österreich. Und ich heiße Margarete Endl.
Grüß Gott. Guten Tag.
Gabriel Müller, Licht für die Welt konzentriert sich auf eine ganz bestimmte Krankheit und der Name sagt eigentlich schon alles aus. Es geht ums Augenlicht. Erzählen Sie, was Licht für die Welt genau tut.
Also für das Augenlicht sind wir sehr bekannt, weil wir da sehr spezialisiert sind. Es ist aber so, dass nahezu die Hälfte unserer Arbeit auch gemeindenahe Rehabilitation in Entwicklungsländern ist und auch Behinderung sowieso in Entwicklungsländern in einem breiteren Kontext zu sehen ist. Es macht wenig Sinn, in ein Dorf in Afrika zu gehen, sprich, dass unsere Partner in ein Dorf in Afrika gehen und sagen, augenkranke, blinde Menschen zu uns, alle anderen bleiben, wo sie sind. Das ist natürlich ein breiter Ansatz und das Thema Behinderung, 10% der Weltbevölkerung haben eine Behinderung und in Entwicklungsländern ist das etwas mehr noch. Das muss man wirklich gemeindenah gesellschaftlich mit den Menschen angehen und Möglichkeiten schaffen, dass die Menschen sich selbst und sich in ihrem Umfeld helfen können.
Wer hat Licht für die Welt gegründet und warum hat es sich so auf Augen spezialisiert?
Der Gründer, wenn man so will, oder der allererste Ideengeber war vor über 100 Jahren ein evangelischer Pfarrer, Pfarrer Ernst Jakob Christoffel. Und als Christoffel-Blindenmission wurden wir im Jahr 1988 auch in Österreich gegründet. Aber eben weil wir keine blinden Menschen missionieren, sondern einen viel breiteren Ansatz haben, haben wir im Jahr 2004 dann die Umbenennung auf Licht für die Welt gemacht, was viel besser zeigt, wofür wir stehen. Augenlichtspezialisierung deswegen, weil einfach Augenprobleme in Entwicklungsländern ganz krass vorhanden sind aus Ernährungsgründen, weil augenmedizinische Versorgung fehlt und auch die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass einfach die Operation am grauen Star, die Menschen nach oft jahrelange Blindheit wieder das Augenlicht schenkt, eine der effektivsten und kosteneffizientesten medizinischen Interventionen überhaupt ist. Ein blinder Mensch wird operiert, kann einen Tag, zwei Tage später wieder sehen und ist vom betreuungsbedürftigen Menschen im afrikanischen Kontext zu einem aktiven Mitglied der Familie oder der Gesellschaft wieder geworden. Das ist ein Effekt, der ganz große und weite Kreise zieht im positiven Sinn.
Dagmar Lassmann, die Diakonie engagiert sich neben vielen Projekten auch für Menschen mit Behinderungen. Erzählen Sie bitte, wo Sie genau aktiv sind.
Also es war eine bewusste Entscheidung, Menschen mit Behinderungen in Ländern des Südens zu unterstützen. Partnerorganisationen, die dort tätig sind, weil die Diakonie in Österreich auch einen Schwerpunkt gerade in diesem Bereich hat und der Austausch von Partnerorganisationen untereinander, Austausch mit Österreich und voneinander lernen, eine wichtige Sache ist für uns. Wir sind tätig, regional gesehen, in Südosteuropa und in den palästinensischen Gebieten, haben aber auch einen kleinen Schwerpunkt im südlichen Afrika, also in Mosambik und Zimbabwe. Bei uns geht es thematisch sehr stark darum, dass wir zwei Bereiche herausgenommen haben. Einmal den Zugang zu Bildung zu ermöglichen, weil wir der Überzeugung sind, dass das so ein Schlüssel ist, dass Menschen jeglicher Herkunft einen Zugang zu Bildung brauchen, um ihr Leben selbstständig gestalten zu können. Und der zweite Schwerpunkt ist der Zugang zu Arbeit als Folge dieser Möglichkeit, eine Ausbildung oder eine Bildung zu haben.
Was machen Sie da konkret bei Bildung und Ausbildung, Arbeit?
Also je nach den Möglichkeiten der Gruppen, mit denen gearbeitet wird, schauen unsere Partnerorganisationen entweder, dass Kinder, die mit einer Behinderung geboren worden sind oder sich in den ersten Lebensjahren, wodurch auch immer, erworben haben, in den normalen Regelschulbetrieb integriert werden können, sodass sie, so wie ihre Altersgenossen, eine öffentliche Schule besuchen können. Bei Menschen mit intellektueller Behinderung, die einen anderen Rhythmus des Lernens haben und in Ländern, wo in einer Klasse 60 Kinder sind, eine Integration oder ein Lernen mit den anderen Kindern oft sehr schwierig ist, weil die Lehrer nicht ausgebildet sind, weil sehr viele Kinder eben in der Klasse sind, gibt es dann oft auch eigene Organisationen, wo dann diese Kinder in ihrem Rhythmus lernen können, um danach dann einen Beruf auch ausüben zu können.
In welchen Ländern sind Sie hauptsächlich aktiv? Sie sagten, Sie sind auch in Europa aktiv.
Auch in Europa aktiv, ja, in Südosteuropa, also in Bosnien-Herzegowina, in Rumänien, in Mazedonien, in Serbien. Was uns dabei neben der Arbeit der Unterstützung unserer Partnerorganisationen wichtig ist, dass diese Partnerorganisationen einander treffen können und voneinander und miteinander lernen können. Sie haben als lokale Organisationen das Know-how. Sie wissen über die lokalen Bedingungen Bescheid. Sie kennen die Behördenvertreter, mit denen ein Kontakt herzustellen ist, wenn man ein Projekt durchführt. Sie kennen die Zielgruppen, Sie kennen die Familien, Sie sprechen die Sprache.
Heißt das, dass Sie hauptsächlich Geld schicken?
In erster Linie ja. Ja. Okay. Was wir darüber hinaus tun, ist, wenn unsere Partnerorganisationen uns danach fragen und uns darum bitten, dass wir sie bei der Weiterentwicklung zum Beispiel ihrer administrativen Kapazitäten oder in ihrem Know-how über Menschenrechte für Menschen mit Behinderung weiterentwickeln helfen, dann tun wir das. Aber wir tun das auf Anfrage. Also wir gehen jetzt nicht in ein Land und sagen, und jetzt sagen wir euch, wie es funktioniert.
Herr Müller, wie ist das bei Ihnen? Schicken Sie Augenärzte nach Afrika?
Auch bei uns ist der Ansatz sehr ähnlich. Es geht darum, lokale Kapazitäten aufzubauen, lokales Know-how entweder darzustellen, wo es ohne dies existiert, zu vernetzen, wo man es kombinieren kann oder zu schaffen. Auf die Frage Augenärzte schicken, es ist so, dass wir keine Augenärztinnen und Augenärzte aus Österreich schicken, um dort zu operieren. Was oft die Vorstellung ist, da geht wer runter, der es weiß und macht das für die Menschen, aus verschiedenen Gründen. Erstens von dem entwicklungspolitischen Ansatz, der einfach lokal Kapazitäten bauen soll. Zweitens vom Nachhaltigkeitsansatz. Drittens vom Kostenansatz. Viertens, ein Augenarzt oder eine Augenärztin aus Österreich kann nicht mit den Patientinnen kommunizieren, die Temperaturen nicht aushalten, daneben Verdauungsprobleme haben und sonstige Beschwerden und dort eine Woche sein und dann ist 51 Wochen wieder gar nichts in einer entlegenen Region in Ostäthiopien oder wo sie wollen. Es geht darum, einheimische Menschen zu haben, die, sagen wir mit Urlaub, weit über 40 Wochen im Jahr für die Menschen da sind, jeden Tag unter der Woche da sind und diese Operationen nachhaltig machen. Und daher fördern wir die Ausbildung einheimischer Menschen in Afrika zum Beispiel, aber auch in Nordostindien oder Lateinamerika, damit wir hier nachhaltig wirksame Hilfe schaffen können.
Heißt das, Sie unterstützen jemanden in Afrika ein Medizinstudium zur Gänze zu machen?
Im Grunde ja, wobei wir uns spezialisieren. Wir haben mehrere Stipendiatinnen und Stipendiaten, die vom allgemeinen Medizinstudium von uns die Facharztausbildung zur Augenheilkunde bekommen, finanziert bekommen und umgekehrt da sich dann verpflichten, sich auch in entlegenen Landesteilen für die ärmsten Bevölkerungsteile einzusetzen.
In Ländern des Südens, glaube ich, sagen Sie. In Entwicklungsländern oder auch Schwellenländern gibt es ja oft die Tendenz, dass gut ausgebildete Ärzte und Ärztinnen dann in die Zentren abwandern, sei es in die Hauptstädte des Landes oder überhaupt ins Ausland, weil sie dort besser verdienen. Wie halten Sie die Leute dann in den ländlichen Regionen?
Das hat verschiedene Gründe. Erstens, Sie haben recht. Zweitens, genau deswegen bilden wir die Menschen in Afrika aus und nicht in Europa. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand von Nairobi ganz konkret nach Tansania zurückgeht, nach Moshi oder wo er oder sie herkommt, viel wahrscheinlicher ist, als er oder sie hat in New York studiert, hat zufällig in der Lotterie eine Green Card gewonnen, in der amerikanischen Lotterie. Auch diese Beispiele haben wir und ist weg und bleibt oder verlagert einfach den Lebensmittelpunkt dorthin. Dann ist immer noch dieses Risiko, das Sie ansprechen, dass man sagt, gut, jetzt habe ich eine fertige Ausbildung, ist gefragt, es gibt ohne dies wenig Augenärztinnen, mache ich eine private Ordination, verdiene viel Geld und bin in der Hauptstadt. Was auch die Gründe hat, dass Kinder vielleicht dort besser eine bessere Schulausbildung bekommen. Jedenfalls die Entscheidung, die bewusste Entscheidung, in ärmere Regionen zu gehen, wo weniger Infrastruktur, womöglich wenig Wasser, weniger verfügbare Nahrung, alles Mögliche existiert. Die Motivation ist nicht leicht aufzubauen, aber das geht über den Vertrag wir bezahlen die Ausbildung und du setzt dich ein über eine gewisse Zeit für ärmere Bevölkerungsteile und das wird auch so gelebt und angenommen. Abgesehen davon, wenn jemand einige Jahre dann in entlegenen Regionen gearbeitet hat, ist die Sehnsucht genau das zu machen, nämlich für die Menschen, die es am dringendsten benötigen, diese Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, eine wesentlich höhere.
Können Sie dieses Feuer auch in Ihren Projekten entfachen, Frau Lassmann?
Ich wollte gerade jetzt auf Gabriel Müller noch reagieren oder noch was draufsetzen. Wir reden über Projekte mit Menschen mit Behinderungen. Und was ja das Ziel sein muss, ist, das als ein Teil eines Gesamtentwicklungsprozesses einer Region oder eines Landes zu sehen und nicht als einen vereinzelten Beitrag. Und wenn unterschiedliche Organisationen zusammenwirken, dahingehend, dass ländliche Regionen besser entwickelt werden, bessere Situation haben für die Menschen, die dort leben, dann ist der Wunsch oder die Bereitschaft, in so einer Region tätig zu werden, auch etwas, was bei besser ausgebildeten Menschen wächst. Also es ist muss als Teil einer Gesamtstrategie gesehen werden. Zu Ihrer Frage, wie halten wir die Bereitschaft oder die Begeisterung bei den Menschen, die in den Projekten tätig sind, aufrecht, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Das ist nicht unsere Aufgabe. Sie kommen mit der Begeisterung, wenn man so will. Das sind die Leute, die einen Bedarf gesehen haben, den Wunsch haben, etwas zu tun, etwas zu verändern. Ein Beispiel, ja. Vor, glaube ich, 30 Jahren fast schon, hat eine Lehrerin einer Blindenschule in Ostjerusalem gesehen, dass es viele junge Mädchen, blinde und sehbehinderte Mädchen gibt in den Familien in der Westbank, die vollkommen vernachlässigt werden. Sie hat diesen Job aufgegeben und hat eine eigene Organisation für diese vernachlässigten Mädchen gegründet. Das ist eine Gründerpersönlichkeit, das ist immer was Besonderes, das ist klar. Aber das Feuer dieser einen Person ist etwas, was in der Organisation weiterwirkt. Und all diejenigen, die dort tätig sind, sehen, dass sich für diese Mädchen und jungen Frauen, die dort hingekommen sind, über die Zeit etwas verändert hat. Das heißt, immer wo eine Veränderung bewirkt wird, für konkrete Menschen, ist die Freude daran, da etwas zu tun, aufrechtzuerhalten. Das sind dann vielleicht nicht immer die gleichen Personen, das sind wechselnde Personen, aber es wird immer welche geben, da bin ich fest überzeugt davon, die daran mitwirken wollen.
In Palästina und Israel machen Sie ja hauptsächlich Friedensarbeit. Was machen Sie da konkret?
Wir sind tätig im Bereich Friedensarbeit und Versöhnungsarbeit, aber wir unterstützen ganz konkret zwei Projekte, die sich für Menschen mit Behinderung einsetzen. Es ist einmal ein Projekt in Ost-Jerusalem, das ist diese Geschichte mit der blinden Frau, die es jetzt seit 30 Jahren gibt. Und es ist auch ein Projekt in der Nähe von Ramallah, wo Menschen mit intellektueller Behinderung, die ja sozusagen unter den unterschiedlichen Gruppen von Behinderungen noch einmal zu denen gehören, die am meisten marginalisiert und vernachlässigt werden, eine Ausbildung bekommen können. Die haben dort eine Vocational Training, also so eine Berufsförderung. Und davon ausgehend, dann können Sie entweder in der Organisation selbst tätig werden und eine Arbeit bekommen oder dann darüber hinaus wo tätig werden.
Wir machen jetzt eine kleine Musikpause.
Thank you.
Gabriel Müller. Sie haben heute eine Presseaussendung gemacht, beziehungsweise Licht für die Welt hat die Presseaussendung gemacht mit dem Titel Chronologie des angekündigten Hungertodes. Es geht um Westafrika, um die Sahelzone. Vor einigen Monaten ging es um Somalia, um Äthiopien, um Kenia. Die akute Unterernährung führt zu Vitamin-A-Mangel, Erblindung und oft Tod oder bleibende zerebrale Schäden. Das wissen wir alle. Ist es nicht absurd? Auf der einen Seite machen Augenärzte komplizierte Operationen, die erst nötig werden, weil vorher die Nahrungsmittelhilfe nicht funktioniert hat. Wiederum, die Nahrungsmittelhilfe ist erst nötig, weil wir, der Westen, systematisch die Fähigkeit Afrikas für die eigene Ernährung zu sorgen unterminiert hat, zum Beispiel indem wir die Meere vor den Küsten leerfischen oder indem wir die lokale Nahrungsmittelproduktion unterwandern, indem wir billiges Getreide nach Afrika schicken. Wie kann man denn das lösen? Sie machen sozusagen ein Notpflaster auf eine gewisse Weise, aber das Problem ist nicht gelöst.
Na, da sehen wir unsere Rolle etwas anders, wie auch schon in Ostafrika im vergangenen Jahr. Geht hier um eine andere Form der Blindheit, nämlich der Kinderblindheit. Der graue Star, der operiert wird, das ist eine Erkrankung überwiegend des Alters. Auch in Österreich ist die häufigste Operation überhaupt, die es gibt im Land. Über 40.000 Mal in Österreich durchgeführt pro Jahr. Der Hunger führt bei Kleinkindern zu Vitamin-A-Blindheit, zu sogenannter Xerophthalmie. Und das ist eine irreparable Erblindung. Und 2/3 der blinden Kinder sterben in Entwicklungsländern binnen 2 Jahren nach ihrer Erblindung, sagt die WHO. Das heißt, es geht nicht nur um Befindlichkeit. Es hat keinen direkten Zusammenhang mit dieser Augenoperation, die sehr bekannt ist, sondern es geht um Prävention von Erblindungen, die nicht mehr behandelt werden können. Es sei denn durch eine Hornhauttransplantation, aber das ist in Entwicklungsländern kein Thema. Es ist nicht möglich. Aber der Kontext, den wir hier haben, der ist noch viel weiter. Wir sehen uns mit Licht für die Welt auch nicht nur als augenmedizinische Fachorganisation, sondern wir sehen uns als Behindertenorganisation spezialisiert auf Entwicklungsländer. Was passiert in einer Hungerkrise? Weite Bevölkerungsteile leiden an Hunger, das tun sie generell. Aber wenn einmal 1-2 Ernten, Regenzeiten ausbleiben, dann wird der Hunger tödlich. Und zwar für wen als erstes? Für die, die am schwächsten sind. Und das sind Kleinkinder, Kleinstkinder, schwangere Frauen, stillende Frauen, Menschen mit Behinderungen, die weniger Überlebensmöglichkeiten haben, weil sie nicht so leicht Brunnen erreichen können, weil sie nicht so leicht so Nahrung erreichen können. Und eine chronische Unterernährung, Fehlernährung führt wiederum bei stillenden und schwangeren Frauen zu Behinderungen, die dann oft wieder irreversibel sind. Das heißt, Hunger und Behinderung hängt ganz eng zusammen und da bin ich ganz bei Ihnen. Reparieren, was die Welt nicht imstande ist, rechtzeitig zu leisten, nämlich ausreichend Ernährung und Versorgung für die allerärmsten Regionen dieser Welt, ist der falsche Weg. Ich appelliere an die Weltgemeinschaft, hier präventiv Maßnahmen zu setzen. Es geht auch jetzt noch in Westafrika, um dann nicht Reparaturen oder ganz andere Probleme noch zu haben.
Dagmar Lassmann, auch Sie appellieren an die Menschen zu spenden und zu spenden und zu spenden. Was können Sie tun, um die Spender zu halten, die Spender und die Spenderinnen? Meistens sind das ja Frauen, glaube ich, die den Großteil spenden.
Ich denke mir, es gibt 2 wichtige Voraussetzungen, dass Spenderinnen und Spender einer Organisation vertrauen. Eines ist eine möglichst transparente und offene Kommunikation. Spender und Spenderinnen haben ein Recht darauf zu wissen, was eine Organisation mit ihrem Geld macht und wie sie es macht. Und das möglichst klar zu kommunizieren, denke ich mir, ist eine wichtige Aufgabe. Soweit ich es sehen kann, ich bin fürs Projektmanagement zuständig, aber soweit ich es sehen kann, ist das auch etwas, was Menschen wahrnehmen. Eine zweite Sache ist, dass man die Themen, die in den Projekten eine Rolle spielen und wichtig sind, möglichst so kommuniziert, dass für einen Spender oder eine Spenderin nachvollziehbar wird, was dort tatsächlich passiert. Es ist wichtig, eine Art von Beziehung herzustellen zwischen einem Menschen, der hier in Österreich lebt und Menschen, sagen wir mal jetzt, weil wir dort halt tätig sind, in den palästinensischen Gebieten. Es muss ein Verständnis geweckt werden für die Situation, sowohl für den Mangel, der beschrieben werden muss, weil es ja das ist, was mit den Spenden auch behoben werden soll, wenn man so will. Und auf der anderen Seite aber auch das, was damit erreicht werden kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Spender oder eine Spenderin sehr motiviert, immer zu hören, wie elend und furchtbar alles ist und nie zu hören, was mit dem Geld, das er oder sie gibt, dann tatsächlich auch an Erfolgen erreicht werden kann.
Aber gerade beim Akquirieren von Spenden werden oft so mitleidserregende Bilder eingesetzt. Eben die Kleinkinder mit den großen traurigen Augen oder die mit den aufgeblähten Bäuchen. Wirkt das oder wirkt das nicht? Wie stehen Sie zu solchen Bildern?
Ich finde es furchtbar. Ich habe keine Ahnung, ob es wirkt oder nicht wirkt, da wir es nicht verwenden. Kinder mit Hungerbäuchen sind etwas, was wir als Diakonie nicht darstellen würden. Unter keinen Umständen. Ich denke mir, es ist unwahrscheinlich wichtig, die Würde von Menschen, auch wenn die furchtbar weit weg sind und wir sie persönlich nie werden kennenlernen, aufrecht zu erhalten und zu wahren. Es muss der Mangel in irgendeiner Form beschrieben und dargestellt werden. Aber in einer Art und Weise, die einen tiefen Respekt vor diesen Menschen, die unsere Hilfe brauchen, und in Klammer zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, sehr oft durch unser weltweites Verschulden brauchen, auf jeden Fall aufrechtzuerhalten.
Wie machen Sie das? Arbeiten Sie mit solchen Bildern?
Grundsätzlich bemühen wir uns um eine positive Darstellung. Ich muss aber dazu sagen, das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad auch beschönigend. Ja? Aber wir setzen diesen Schritt ganz bewusst. Ich selber habe in Bolivien Kinder gesehen, die aufgrund von Hydrozephalus, der dort nicht behandelt werden kann, mit übergroßen Köpfen in ihren Wohnungen, also Behausungen muss man sagen, lagen und starben, weil sie 14 Jahre alt waren und der Körper diesen Kopf nicht mehr tragen konnte und nicht rechtzeitig operiert wurde und es eine Frage der Zeit war, wie lange das Überleben ist. Ich muss diese Geschichte nicht erzählen und ich muss und will es auch nicht den Spenderinnen erzählen. Es ist ganz klar, dass im Kontext von Entwicklungsländern Behinderung oft zur Überlebensfrage führt und ganz viele Kinder mit Behinderungen einfach viel, viel, viel früher sterben. Aus verschiedenen Gründen, auf mangelnder medizinischer Versorgung, mangelnder Ernährungssituation, die nochmal verschärft ist für Menschen mit Behinderung etc. Wir mit Licht für die Welt bemühen uns um positive Bilder, wo wir sagen, aber das kann erreicht werden. Und dieses Kind kann mit einem Lächeln an einem Holzbahn durch eine einfache Stimulation gehen lernen, auf eigenen Beinen stehen lernen. Die Welt ist nicht perfekt, aber sie ist deutlich besser aufgrund einer Intervention wie dieser. Bei der Hungerproblematik, das sage ich ganz offen dazu, ist es etwas schwieriger. Auch wir zeigen im Vergleich zu anderen nicht die Hungerbäuche und Elendsbilder, aber ich muss schon das ästhetische Bild, das würdevolle Bild ist vielleicht besser, des Hungers zeigen, ansonsten sagen die Welt, nö, ist eh in Ordnung. Also wenn Katastrophen sich abzeichnen, wie vor einigen Monaten in Ostafrika oder jetzt in Westafrika, muss über eine Bildbotschaft klar sein, hier ist es eine ganz gefährliche Situation für Tausende und Abertausende Menschen. Wir müssen was tun. Und das ist rein durch ein lächelndes Bild nicht ganz zu erreichen.
Was Sie beschreiben, ist einfach eine Gratwanderung, ne, die wir alle ständig versuchen, irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen richtig hinzukriegen.
Dagmar Lassmann, Sie haben mir eine Zeitschrift mitgebracht, Ihre letzte Informationsschrift. Sie zeigen darin einen Mann, der stolz einen Stein in die Höhe hebt. Könnten Sie das noch genauer beschreiben, warum Sie diesen Mann so dargestellt haben?
Nach dem Erdbeben in Haiti waren viele Menschen, da waren alle sehr, sehr betroffen und geschockt, auch bei uns hier, über das, was passiert ist. Es war uns aber wichtig, neben dem, was Sie gerade gesagt haben, dass man natürlich die Not in irgendeiner Weise darstellen muss, auch die Kraft und den Willen der Menschen in einer solchen Situation, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, in irgendeiner Weise darzustellen. Weil dieses Bild, das bei uns sehr oft vorherrscht, von armen Menschen in Katastrophen, die selbst nicht in der Lage sind, sich zu helfen, stimmt in dieser Verkürzung einfach nicht. Es stimmt, dass sie auf Hilfe angewiesen sind, dass sie auf Unterstützung angewiesen sind, aber sie möchten selber etwas tun. Und das trifft für Menschen in Katastrophen zu und das trifft genauso für Menschen mit Behinderung zu. Wenn ich Menschen mit Behinderung als hilfsbedürftig, arm und ausschließlich unterstützungsbedürftige Menschen sehe, dann blende ich alles aus, was an Kapazitäten, an Qualifikationen, an Möglichkeiten da ist. Und das ist etwas sehr Gefährliches, finde ich, weil es Menschen einfach ausschließt.
Gabriel Müller, Sie haben erzählt, dass Sie einen Preis bekommen haben für humorvolle Werbung.
Preis. Ich wurde eingeladen als Referent in Deutschland bei einem Kongress, weil wir uns mit Licht für die Welt trauen, das schwierige Thema Behinderung, Blindheit in Entwicklungsländern auch noch humorvoll anzusprechen. Und da leisten wir es uns aber ganz bewusst, nicht auf die Tragödie des menschlichen Daseins, die es ja nicht ist, nur weil man eine Behinderung hat, und auf Unmöglichkeiten und, wie Sie sagen, verlassen man auf Beschwerlichkeiten und Hilfsbedürftigkeiten hinzuweisen, weil es das in der Form ja und so in dem Umfang gar nicht gibt. Und zudem, weil wir auch der Überzeugung sind, dass Menschen nicht mehr spenden deswegen, weil das Leid dargestellt wird, sondern wir glauben daran, dass mit einem Lächeln zu etwas, was man bewegen kann, mit einem Lächeln zu Effekten, die man erzielen kann, mit einem Lächeln zu Bildern, die mit Menschen entstehen, wo man an die gemeinsamen Kräfte und Anstrengungen glaubt, die zu Besserem führen, viel mehr erreichen, viel mehr bewirken kann, sowohl bei den Menschen, die von der Projektarbeit erreicht werden, aber auch bei den Menschen, die einfach mit Spenden unterstützen möchten.
Sie haben von einem Film erzählt oder von einer Fernsehwerbung, die sehr humorvoll war. Könnten Sie den noch einmal schildern?
Ja, das war ein Fernsehspot, der wurde von einer Filmproduktion kostenlos für uns gemacht, von der Filmfactory. Und da die Botschaft war, es sind drei Frauen in Afrika, es war in Wien gedreht, es sollte symbolhaft sein, und die scherzen und die eine ist Friseurin und frisiert die Frau, die da sitzt, und sie sagt, na, ihr seid's aber, das hätte jetzt mir wirklich sein. Und die sagt, aber er ist doch gütig. Und die andere sagt, ja, aber ihr hättet es mir schon sagen können. Und sie sagt, aber er ist doch so ein guter Mensch. Und sie sagt, ja, ich liebe ihn und bin froh, dass wir geheiratet haben. Aber ihr hättet es mir schon sagen sollen. Und sie sagt, aber er ist wirklich, und es war das Beste für dich. Und sie sagt, ja, aber ihr hättet es mir sagen können, dass er wirklich kein hübscher Mann ist. Und es war die Pointe, dass sie blind war, operiert wurde, wieder sehen kann, aufgrund von grauen Star. Und das mit einem Schmunzeln. Ja. Und dieses Schmunzeln ist angekommen. Wir haben den österreichischen Werbepreis bekommen sogar dafür, und es geht auch so. Aber ich kann auch zeigen, das Elend eines blinden Menschen in einem afrikanischen Dorf ginge gleichermaßen, aber das ist nicht unser Ansatz.
Es ist auch so, wenn man Geschichten erzählt, Werbung ist ja was, was Geschichten erzählt, genau genommen. Wenn man Geschichten erzählt von Menschen, die ihr Leben verändern konnten, also erzählt wie ein Bursche in den palästinensischen Gebieten, den ich kenne, der... Wie heißt das? Amyotrophe, also ALS heißt das, was Stephen Hawking auch hat. Der junge Bursche wurde von seiner Mutter Jahr für Jahr in den Kindergarten, dann in die Schule gebracht, dann ins Gymnasium gebracht. Sie hat das mit einer Hartnäckigkeit durchgesetzt, dass ihr Sohn in die Schule gehen kann. Und sie hat es durchgesetzt, dass er Matura machen konnte, gegen jeglichen Widerstand, den es gegeben hat. Und er hat den Traum, er will Astrophysiker werden. Und jetzt studiert er an der Uni in Ramallah. Ich finde das toll. Das ist eine viel schönere Geschichte als die Beschreibung des Mangels.
Ja, das ist schön. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Dagmar Lassmann und Gabriel Müller für die Diskussion, sowie beim Techniker Gerald Palli.
Danke, Frau Endler.
Dankeschön.